Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Der allergemeinste Mord. Bob Dylans um Jahrzehnte verspätetes Requiem für John F. Kennedy. Ein Essay von Gasttrommler Leo Ensel.
It was a dark day in Dallas, November 63. The day that would live on in infamy. President Kennedy was a rattle high. Good day to be living and a good day to die. He led to the slaughter like a sacrificial lamb. You see, wait a minute, boys. You know who I am.
Das war eine Punktlandung. Fast zeitgleich zu Beginn des globalen Corona-Lockdowns meldete sich der damals fast 79-jährige Bob Dylan, von dem man 8 Jahre lang keine neue Eigenkomposition mehr gehört hatte, Ende März 2020 völlig unvermutet zurück und zeigte mit einem zielgenauen Strike der Welt noch einmal unmissverständlich, wo in der Singer-Songwriter-Szene Gott wohnt. Und zwar mit dem längsten Song, den er jemals geschrieben hat. Er ist, irritierend genug, eine um fast 60 Jahre verspätete Totenklage über die Ermordung Präsident John F. Kennedys. Es lohnt sich, zum Jahrestag dieses Murder Most Foul anhand dieses außergewöhnlichen Lieds nochmals das späte Echo des Jahrhundertmordes im kollektiven Unbewusstsein intensiver auszuloten. Der Song kommt scheinbar aus dem Nichts und verliert sich in der Unendlichkeit. Seine Großartigkeit, seine herzzerreißende Schönheit erschließen sich erst nach und nach. Es ist ein Lied, das entdeckt, ja erarbeitet werden will, immer und immer wieder. Am besten als Endlosschleife, denn so stellt sich am Ende heraus, ist es angelegt. Aber ist es überhaupt ein Lied? Beim ersten Hören tut sich eher so etwas auf wie eine riesige Klangfläche. Die Musik, sparsamst instrumentiert, scheint wie die Zeit im Song stillzustehen. Ein nicht enden wollender Augenblick. Die Harmonien sind auf das Minimalste reduziert, auf die 3 Akkorde des Kadenzschemas. Lichtjahre entfernt scheint noch so etwas wie ein modifiziertes Blues-Schema durchzuschimmern. Und ist es überhaupt ein Singen? Der späte Dylan singt wie ein Priester eine Litanei, wie ein Rabbi das Kaddisch, sein endloses Requiem. Er rezitiert die meisten Zeilen fast ausschließlich auf einem Ton, wodurch er in Kombination mit der außergewöhnlichen Länge des Songs und dessen endlos schleifenden Charakter den Hörer immer tiefer in eine Trance hineinzieht, in der, wie im Traum, die geschilderten Ereignisse aus der Zeit heraustreten, die Chronologie sprengen, sich wechselseitig überlagern. Der Titel »Murder Most Foul«, das fand die Net-Community schnell heraus, stammt aus Shakespeares Hamlet, womit Dylan sofort einen archaischen Assoziationsraum eröffnet. Ich übersetze ihn mir mit dem allergemeinsten Mord. Der 17-Minuten-Song umkreist spiralenartig die Ereignisse vom 22. November 1963, dem Dark Day in Dallas, November 63, a day that will live on in infamy. Er nähert sich der Ermordung Kennedys aus 1000 Perspektiven und mündet in einer gigantischen, nahezu endlosen Totenklage. Ein Erzähler, Augenzeuge, echte oder falsche Mörder, wer kann das in diesem verwirrenden Kaleidoskop noch auseinanderhalten, tauchen auf, inklusive des sterbenden Opfers selbst, in dessen komatösen inneren Monolog, wie aus einer anderen Welt bisweilen Fetzen aus der Kommunikation Dritter dringen, die vorgeben, sich um den Sterbenden zu kümmern, in Wirklichkeit jedoch längst damit beschäftigt sind, die Spuren des allergemeinsten Mordes zu verwischen und den nächsten vorzubereiten. Und dabei gelingen dem Sänger wieder mal Formulierungen wie "Good day to be living and a good day to die" oder "Thousands were watching, no one saw a thing." Sofort den poetischen Fingerabdruck Dylans verraten und das Zeug haben, auf Anhieb zu Klassikern zu werden. Der Mord an John F. Kennedy, der "Murder most foul", das versteht auch der mit den Einzelheiten unvertraute Hörer sofort, ist für Dylan Resultat eines skandalösen Komplotts. Figuren wie der offizielle Einzeltäter Lee Harvey Oswald oder dessen Mörder Jack Ruby sind "only a pawn in the game", wie ein Dylan-Song aus dem Jahr nach der Ermordung Kennedys gelautet hatte. Wer sind die offenbar bestens organisierten Hintermänner dieses zeitlosen Verbrechens? Diese Frage lässt Dylan offen, wodurch die fahle Szenerie des Songs nur noch unheimlicher wird. Der Song beginnt mit der genauen Fixierung von Ort und Zeit der Ereignisse, aber sehr schnell. Spätestens nachdem der Sänger zum Ende der ersten Strophe den legendären amerikanischen Disc-Jockey der 60er und 70er, Wolfman Jack, zur Totenklage aufgefordert und danach zum ersten Mal die archaischen, titelgebenden Shakespeare-Worte "Murder most foul" zitiert hat, beginnen die Konturen zu verschwimmen. Immer deutlicher wird nun, dass die minutiöse Beschreibung von Detailfetzen des Jahrhundertmordes und seiner Vertuschung grundiert, vermischt und kontrastiert ist mit Bruchstücken aus Songs und Filmen, mit Mythen und Gestalten der amerikanischen Popkultur von den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts bis fast in die Gegenwart, die zu Archetypen verdichtet, gespenstergleich aus archaisch zeitlosen Räumen wieder auftauchen. Da sind zunächst die Beatles, die, so wird es versprochen, kommen, um verstörten Little Children, den verwaisten Präsidentenkindern, die Hand zu halten. Vom Liverpooler River Mersey zieht er das lyrische "Ich, wassermannselig" zum legendären Love and Peace Festival von Woodstock, um unmittelbar anschließend direkt vor der Bühne von dessen West Coast Antipoden Altamont zu landen. Wo? Diese Assoziation muss im Lied gar nicht mehr ausgeführt werden. Im Dezember 1969 die Hippie-Bewegung ihre Unschuld verlor, als vor den Augen des "Under My Thumb" singenden Mick Jagger der Afroamerikaner Meredith Hunter von einem Mitglied der Rockergruppe Hells Angels erstochen wurde. Heerscharen klassischer wie längst vergessener Helden und Figuren aus frühen Stummfilmtagen, dem Rhythm and Blues der 50er, dem Rock'n'Roll, der frühen Beat- und späten Rockmusik aus Pop und Jazz, wie Buster Keaton, Little Susie und die einen dizzy machende Miss Lizzy, wie die vom Winde verwehte Scarlett O'Hara, The Who's Tommy und seine giftige Acid Queen, wie Marilyn Monroe und Lady Macbeth umtanzen schattengleich die reale Szenerie um den tödlich verletzten Präsidenten und kommentieren, teils verständnisvoll, teils boshaft zynisch, dessen langsames Hinübergleiten in die andere Welt. Träume, Albträume, Hexen, echte und falsche gute Feen, Heilige und Judasse, Pop-Ikonen und reale Personen der Zeitgeschichte vermischen, überlagern sich. Reminiszenzen an uralte Kinderreime klingen an und bilden wie ein antiker Chor den unsichtbaren Background des "Murder most foul". Und wie in seinem Spätwerk, fast überall, montiert Dylan auch hier unzählige Versatzstücke, Zitate aus mehr oder weniger bekannten Liedern des gesamten Pop-Universums in seinen eigenen Text, der sich dadurch zu einem ungeheuren Patchwork auswächst. Zugleich rufen manche Formulierungen wie "Being led to the slaughter like a sacrificial lamb", "We'll mock you and shock you, we'll grin in your face", oder "They killed him once and they killed him twice, killed him like a human sacrifice", geradezu zwingend Assoziationen zum Kreuzestod Jesu herauf. Die Silhouetten verwischen, die Stimmen überlagern sich. Opfer, Mörder, Zuschauer, Erzähler, die zahllosen Gespenster im Hintergrund. In den fiebrigen Halluzinationen des Präsidenten im Koma fließt all dies zusammen zu einem einzigen breiten Stream of Unconsciousness jenseits der Zeit. Und dann hebt der Song an zur gewaltigsten Totenlitanei der Popgeschichte. Es ist der Ghost des Präsidenten selbst. "Play me a song, Mr. Wolf and Jack", dessen Leichnam sich auf dem Wege zu seiner pompösen Bestattung befindet. "Play it for me in my long Cadillac", der hier den legendären Disc-Jockey zu seinem eigenen Requiem auffordert. Das gesamte Universum der amerikanischen Popkultur, Folk, Beat, Rock, Jazz, Film, ja selbst Shakespeare und Beethoven werden angerufen, herbeizitiert zur grandiosesten Totenklage. Und statt des lateinischen "Ora pro nobis", bitte für uns, auf Englisch "pray for us", heißt es in der Litanei, die der seit über einem Vierteljahrhundert tote Wolfman Jack für den heute vor 60 Jahren ermordeten US-Präsidenten zelebrieren soll, unendliche Male lakonisch "play, play, play, play". Mehr als 7 Minuten lang dauert dieses rituelle Gebet, das kein Ende nehmen will. Und da die Logik der Zeit längst schon außer Kraft gesetzt ist, wie überhaupt die Grenzen überall durchlässig werden und sich auflösen, so erscheinen hier nach der zeitlosen Logik des Traums Songs und Filmszenen, die Kennedy gekannt haben könnte, zusammen mit Liedern und Mythen, die erst lange nach seinem Tode entstanden. Es ist eine Song-Litanei, die textorientierten Dylanologen Deutungsarbeit für die nächsten Jahre geben wird. Die internationale Fangemeinde will in "Murder Most Foul" mittlerweile mindestens 75 Bezüge zu anderen Songs ausfindig gemacht haben. Die Auflistung scheint unendlich, aber der Sound ist vertraut. Unmöglich, zwischendurch nicht immer wieder an Dylan-Klassiker wie "Hard Rains Are Gonna Fall", "Chimes of Freedom" oder "Ring Them Bells" zu denken. Und in dieser Litanei ordnet zum Schluss, der keiner ist, sich als Endlosschleife der Song selbst ein. "Play, Murder Most Foul". Es liegt eine grenzenlose Traurigkeit in diesem Lied, in seinem sparsamsten und daher äußerst wirkungsvollen Pathos. Am eindringlichsten wird dies in den kleineren Pausen zwischen den Strophen, wenn Geiger und Cello für einen kurzen Moment in den Vordergrund treten und ihrer Sehnsucht freien Lauf lassen. Das Merkwürdigste dieses an bemerkenswerten Details so reichen Songs aber ist, dass er trotz seiner unendlichen Länge und Eintönigkeit niemals langweilig wird. Wie Dylan das geschafft hat, wird wohl sein Geheimnis bleiben. Es ist bekannt, dass der Kennedy-Mord Dylan seit November 63 immer wieder beschäftigt hat. Und der Song beweist, dass er sich intensivst mit den Details der Ereignisse befasst haben muss. Die offizielle Einzeltäterversion, da ließ und lässt Dylan nicht den geringsten Zweifel hat er nie geteilt. Aber der Tote gibt keine Ruhe. Und so erweist sich Dylans um mehr als ein halbes Jahrhundert verspätetes Requiem heute, genau 60 Jahre nach dem allgemeinsten Mord, zugleich auf verblüffende Weise als prophetisch. Denn kurze Zeit später war der Kennedy-Mord wieder in den Medien. Ein Jahr nach der Veröffentlichung von Murder Most Foul erschien, genau 3 Jahrzehnte nach dessen Spielfilm JFK Tatort Dallas, Oliver Stones 2. Film über die Ermordung des amerikanischen Präsidenten. JFK Revisited, die Wahrheit über den Mord an John F. Kennedy. Aufzuklären gibt es jedenfalls noch eine ganze Menge. Obwohl nach einem im Jahr 1992 erlassenen Gesetz bis Dezember 2017 sämtliche in US-Staatsbesitz befindlichen Dokumente zur Ermordung John F. Kennedys freigegeben werden sollten, halten Behörden, Geheimdienste und Militär mit dem Verweis auf die nationale Sicherheit immer noch um die 4000 Akten, etwa 5% des gesamten Bestands, zum Fall Kennedy zurück. Und zwar, wie Präsident Biden verlauten ließ, um erkennbare Schäden für die militärische Verteidigung, nachrichtendienstliche Operationen, die Strafverfolgung oder die Pflege der auswärtigen Beziehungen abzuwenden, die so schwerwiegend sind, dass sie das öffentliche Interesse an einer sofortigen Veröffentlichung überwiegen. Wie heißt es im Lied?
Faithful Houdini's been around his way.
What is the truth? And where did it go? Ask Oswald and Ruby. They ought to know. Shut your mouth, says the wise old owl. Business is business, and it's murder most foul.
Play marching to Georgia and Dumbarton's drum. Play darkness and death will come when it comes. Play love me or leave me by the great bird town. Play the blood-stained banner, play murder most foul.